herzlich willkommen zum Embodied Feminine Transformation Podcast, in dem wir uns transformierenden Themen widmen rund um Energien, Embodiment, indigene Weisheiten, Nervensystemregulation und ganzheitliche integrative Leadership. Ich bin Andrea Kampermann. Ich bin Mutter, Gemeinschaftsbilderin und Mentorin für ganzheitliche integrative Leadership. Für eine neue Welt, in der wir verbunden und in Gemeinschaft neue Wege gehen. Für uns und für all jene, die nach uns kommen. Mögen die Gespräche dich nähren, inspirieren und bekräftigen. Ich danke dir für dein Sein und wünsche dir viel Freude bei dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Nach ein wenig Zeit, die vergangen ist ohne Podcast, möchte ich mich heute und auch in der nächsten Zeit dem Thema traumatische Geburt widmen. Nicht die Geburt von dir selbst oder mir selbst in dem Fall, sondern die Geburt unserer Kinder, unseres Kindes, vielleicht auch eine stille Geburt. Es soll auch um Schwangerschaftsabbrüche gehen, um Totgeburten, aber auch um die Situation, wo Kinder vielleicht nur kurze Zeit leben nach der Geburt und die Seelen von diesen Kindern dann weiterziehen. Und generell auch um die Versorgung von Schwangeren, von PartnerInnen, die diese schwangere Frau auf ihrem Weg begleiten. Und natürlich geht es bei traumatischen Geburten auch immer um die Kinder. Und heute in dieser ersten Episode zu dieser Folge Traumatische Geburt, die ich hiermit einleite, möchte ich dir von mir erzählen. Nicht um dir mein Trauma überzustülpen und auch nicht um irgendjemanden hier zu triggern, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es wichtig ist und unterstützend und hilfreich ist, sich auszutauschen und zu erzählen und auch zu erfahren, wie es uns in dieser Situation vor, während und auch nach der Geburt gegangen ist, um auch zu wissen, du bist nicht alleine, du bist nicht komisch, du trägst keine Schuld. Denn häufig liegt es an den Umständen und auch der Gesellschaft, dass wir in eine traumatische Geburt hineingeleitet wurden. Ich selbst bin ungeplant schwanger geworden mit 36 Jahren und ich glaube, das hat auch schon einen Effekt auf die Geburt gehabt. Ich war eine sehr unsichere Mutter. Ich fühlte mich nicht bereit, Mutter zu werden und mein altes Leben so zu verlassen. Ich wusste, das bringt sehr viele Veränderungen mit sich. Und für uns kam es sehr plötzlich. Und ich hatte damals auch nie einen extrem starken Kinderwunsch. Im Gegenteil, ich dachte irgendwie, ich kann gar nicht so wirklich leicht schwanger werden. Wenn ich mal mit gewissen Partnern über längere Zeit nicht verhütet habe, weil wir zum Beispiel gesagt haben, es wäre nicht schlimm, wenn ich schwanger werden würde, dann bin ich nie schwanger geworden. Und mit meinem jetzigen Mann ging das dann aber wahnsinnig schnell. Und deswegen war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet in dem Sinne, dass ich mich irgendwie schon mal hingesetzt hätte und Bücher gelesen hätte oder mich ausgetauscht hätte mit anderen Freundinnen, die vielleicht schon in dieser Situation waren. Da kannte ich aber auch gar nicht so viele. Ich war in meinem Bekanntenkreis eigentlich, in meinem engen Bekanntenkreis die Erste, auch die schwanger wurde. Und so bin ich also in diese Schwangerschaft gestartet, sehr unsicher und habe auch immer mich sehr verunsichern lassen vom Außen, das heißt von den ÄrztInnen, die mich da begleitet haben. Und für mich gefühlt war kontinuierlich immer irgendetwas in der Schwangerschaft. Also ich hatte einmal die Situation, dass ich zur Voruntersuchung war und die Ärztin hat noch einen Arzt hinzugerufen und sie haben neben mir auf dem Bildschirm geschaut, etwas sorgenvoll, und niemand von den beiden hat zum Beispiel mit mir gesprochen. Und erst auf Nachfrage mehrfach und die Bitte, sie mögen mir doch jetzt endlich mal sagen, was hier eigentlich los ist, wurde mir gesagt, ja, der Kopf von ihrem Kind ist ein bisschen klein geraten. Mehr habe ich dann aber auch nicht gesagt bekommen, außer sie können dazu jetzt nicht mehr sagen. Der Kopf ist einfach klein. Und natürlich wissen wir alle, dass wir dann auch nicht googeln sollten und machen es trotzdem. So habe ich das also auch gemacht. Ich habe dann gegoogelt und habe diese ganzen Horrorszenarien mir da im Internet reingezogen, was passieren könnte, wenn der Kopf, der Schädel jetzt nicht weiter wächst. Und das hätte bedeutet, dass ich ein behindertes Kind zur Welt gebracht hätte. Und ich war hier also überhaupt nicht informiert. Ich war hier überhaupt nicht begleitet. Und das hat sehr, sehr große Unsicherheit in mir, in meinem System ausgelöst. Also da war ich auch schon kontinuierlich, wenn wir jetzt mal auf das autonome Nervensystem schauen, in Hab-8-Stellung, im Gefahrenmodus. Ich habe mich nicht sicher gefühlt. Und da leidet natürlich auch die Verbindung zur Intuition und zum Körper darunter. Irgendwann in der Schwangerschaft hieß es dann auch, ich hätte zu wenig Fruchtwasser. Wir mussten dann zur Pränataldiagnostik. Das hat sich dann Gott sei Dank als falsche Nachricht oder falsche Interpretation entpuppt. Und trotzdem haben diese beiden Ereignisse eigentlich schon gereicht, dass ich immer wieder oder kontinuierlich Angst hatte, dass mein Kind nicht gesund sein würde. Vor allem, weil der erste Satz, der mir gesagt wurde, als ich mit dem positiven Schwangerschaftstest dann zu meiner allerersten Untersuchung gegangen bin, dass ich spätgebärend bin und dass das ein unglaublich hohes Risiko birgt, in meinem Alter zu gebären. Also damit fing diese ganze Schwangerschaft und auch die Geburtsgeschichte schon mal an. Und ich habe dann übertragen und wurde in der Klinik eingeleitet mit einem Magen-Darm-Medikament, was heute mittlerweile verboten ist. Und einen ganzen Tag lang von morgens bis kurz vor Mitternacht hat also meine Gebärmutter durch dieses Medikament gekrampft und gearbeitet, aber es hat nicht gereicht. Es waren nicht ausreichend starke Wehen. So wurde beschlossen, dass ich wieder nach Hause gehen sollte am nächsten Morgen. Wir durften die Nacht dann im Krankenhaus verbringen und dann sollte meine Gebärmutter einen Tag sich Ruhe gönnen, um dann wiederzukommen am übernächsten Tag. Ich werde da jetzt so ein bisschen auch in die Details reingehen von der Geburt, die sich danach dann vollzogen hat, die ich erfahren habe, und auch dem Trauma. Und ich möchte dich bitten, jetzt hier vielleicht diese Aufnahme nochmal zu pausieren und wirklich zu schauen, wie geht's dir? Bist du jetzt schon getriggert? Bist du in Hab-8-Stellung? Wie geht's deinem Nervensystem? Und wirklich auch behutsam mit dir zu sein und dich zu fragen, möchtest du dir diese Geschichte jetzt in diesem Moment anhören? Es muss nicht sein. Ich werde in den nächsten Folgen auch darauf eingehen, wie wir mit einem Geburtstrauma umgehen können, was ich für Methoden und Tools gelernt habe, um damit umzugehen und um zu heilen. Und vielleicht reicht das auch. Also sei bitte achtsam mit dir und auch, wenn du jetzt weiterhörst, wenn du irgendwie merkst, boah, das ist ganz schön, ja, das triggert mich irgendwie, und es tut dir nicht gut. Ja, manchmal tut es gut, das von jemand anderem zu hören, so eine ähnliche Erfahrung gemacht zu haben. Aber wenn du merkst, es tut dir nicht gut, es ist dir zu viel, dann achte bitte auf dein System und schalte aus. Okay? Gut. Ich habe dann auf einmal ganz starke Wehen bekommen. So stark, dass ich gefühlt fast gar keine Pause dazwischen hatte. Und als ich später dann irgendwann gelesen habe, dass manche Frauen während der Wehen Zeit haben, um auch ein bisschen wegzudösen, also auch heute noch, wenn ich da so drüber nachdenke, dann ist das für mich so völlig unvorstellbar, weil es kam, und das weiß man ja auch, dass es bei einer Einleitung häufig so ist, eine Wehe nach der anderen, die haben sich auch nicht langsam gesteigert, die kamen mit einer unglaublichen Wucht und ich war auch sehr eingeschränkt in meiner Bewegungsmöglichkeit, weil einfach alles unglaublich wehgetan hat. Und ich habe gemerkt, ich bräuchte Wärme. Ich würde gerne ein Bad nehmen. Und meine Hebamme meinte dann, nein, das machen wir hier in der Klinik nicht so. Bei uns gibt es erstmal ein Kirschkernkissen. Fragt mich nicht, was ich mit diesem Kirschkernkissen natürlich dann am liebsten erstmal getan hätte. Ja, es hat natürlich auch nichts geholfen, das Kirschkernkissen. Und ich hatte meiner Hebamme in der Frühschicht, die ich da kennenlernen durfte, habe ich gesagt, wenn ich sage, ich möchte eine PDA, dann möchte ich eine PDA. Ich will es grundsätzlich natürlich ohne probieren, aber ich bin einfach so ein Typ, wenn ich dann sage, ich will eine, dann will ich eine. Dann brauchen wir bitte da nicht mehr diskutieren oder ich brauche dann auch keine Aufklärung. Am besten, sie klärt mich also jetzt auf und ich gebe schon mal die Unterschrift, damit das dann auch nachher einfach schnell vonstatten gehen kann. Also ich hatte mir das gut überlegt und wollte es möglichst ohne schaffen, aber wusste einfach, es kann passieren, dass ich es nicht ohne PDA schaffe, gerade weil ich eingeleitet wurde oder die Geburt eingeleitet wurde und habe also darum gebeten. Und auch das wurde mir nicht gewährt, dieser Wunsch, dass ich jetzt aufgeklärt werde und dass wir jetzt unterschreiben, sondern das wurde auch einfach abgetan. Und es war die gleiche Hebamme, die mich nachher dann auch bei der Geburt begleitet hat in der Spätschicht. So bin ich da reingeschlittert in diese Geburt und im Nachhinein natürlich denke ich mir, gab es schon so Anzeichen, ne, dass diese Hebammen überhaupt kein Interesse daran haben, mich entsprechend meiner Bedürfnisse zu begleiten, sondern dass es immer um ihre Bedürfnisse ging oder es ging darum, quasi wie einen Plan abzuhaken, den sie gelernt hatten. Also quasi eine Geburt nach Vorschrift zu machen. Erst nehmen wir das Kirschkernkissen, dann kommt das Buscopan, dann darf sie in die Badewanne und so weiter und so fort. Und mir war das damals überhaupt nicht bewusst, weil das war ja meine erste und auch meine letzte Geburt. Und ich wusste ja gar nicht, wie das normalerweise so ist. Ja, man geht da ja hin mit dem Gedanken, oh, ich kriege jetzt mein Kind und das wird ganz toll und klar wird es auch schmerzhaft sein, aber es ist ein im Grunde genommen ein glückliches Event, ein glücklicher Umstand und ein ganz tolles Ereignis, auf das man sich doch auch ja freut. Also ich habe mich da schon drauf gefreut und ich war auch froh, dass es endlich soweit war, weil ich wollte auch unbedingt meine Tochter in den Armen halten. Ja, und mir wurde an meinem Muttermund rumgefuhrwerkt. Diejenigen, die diese Untersuchungen von euch kennen, das kann unglaublich wehtun. Gerade wenn man dann schon im Fight-or-Flight-Status sich befindet, was bei mir absolut der Fall war, weil ich eben nie gehört wurde. Und das Ganze gipfelte dann letztlich, ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Details eingehen, aber es gipfelte letztlich darin, dass ich irgendwann dachte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Kein Wunder, ne? Weil ja meine Gebärmutter kontinuierlich schon gearbeitet hatte. Diesen ganzen Tag über bis um Mitternacht, wo dann beschlossen wurde, eigentlich machen wir das Ganze am übernächsten Tag nochmal. Und dann ging es doch los. Mit einer extremen Wucht. Und irgendwann habe ich gesagt, ich brauche eine PDA, ich kann nicht mehr. Und ich dachte, also ich habe wirklich auch gefühlt, wenn das jetzt noch stundenlang so weitergeht, dann sterbe ich. Ich kann wirklich einfach nicht mehr. Und die Hebamme meinte dann, ja, sie bereitet alles vor, sie kümmert sich um die PDA. Ich weiß dann gar nicht mehr, wie viel Zeit verging. Man verliert da ja auch so dieses, ich habe zumindest mein Zeitgefühl total verloren. Und sie legte dann irgendwann nach mehrmaligen Nachfragen nochmal, nachdem sich nichts tat, also es kam kein Arzt, keine Ärztin, es wurde nicht mehr über die PDA gesprochen und ich hatte immer diese krassen Wehen. Ab und zu schneite also mal die Hebamme rein, sonst waren wir da auch alleine. Und dann legte sie nach mehrmaligen Fragen und Bitten diese Zettel ans hintere Eck von dem Raum, sodass mein Mann, der neben mir saß, aufstehen musste, diese Zettel holen musste und sie mit mir durchgegangen ist während diesen starken Wehen, sodass ich da meine Unterschrift drunter setzen konnte. Und danach passierte wieder nichts. Die Wehen wurden immer schlimmer, ich dachte immer mehr, ich sterbe und ich schaffe es nicht. Und mein einziger Strohhalm während dieser ganzen Zeit war die PDA. Und irgendwann fragten wir nochmal, als die Hebamme mal wieder vorbeikam, was denn mit der PDA sei. Und dann sagte sie, eine PDA? Es gibt keine PDA. Und in diesem Moment hatte ich eine Panikattacke. Und ich dachte, ich sterbe. Ich dachte wirklich, ich sterbe. Und das hat sich geäußert durch einen Laut, den ich von mir gegeben habe, wo mein Mann und ich selber auch absolut erschrocken ist. Und dann eben zu dieser Hebamme sagte, ja, aber schauen Sie mal, der geht's total schlecht. Wir müssen ja jetzt irgendwas machen. Und diese Hebamme stand ja über mir auch. Also auch diese Position ist ja dann auch schon so, ne? Du liegst da ja so, kannst, ich lache jetzt, aber es ist nicht lustig, bist immer von oben herab angeguckt, kannst auch nicht aufstehen, kannst dich nicht wehren. Und dann schaute die mich an und sagte, naja, die hat jetzt halt einfach keinen Bock mehr. Und diese Situation war für mich so schlimm, nachdem ich die ganze Zeit ja eh schon übergangen wurde. Und ich habe mich gefühlt, als hätte die mir absichtlich eine Falle gestellt. Weil sie nicht will, dass ich mit PDA gebäre. Dann kamen relativ, also es war dann auch zu spät für eine PDA irgendwann. Danach kamen dann irgendwann die Presswehen. Dann war es noch so, dass sie gesagt hat, oh, das Köpfchen ist schon da, willst du es fühlen? Und ich sagte nein, weil ich wollte einfach nur mein ganzes Kind im Arm halten und nicht den Kopf berühren. Und dann nahm sie auch noch meine Finger und führte sie an diesen Kopf, obwohl ich nein gesagt hatte. Dann kamen noch zwei Ärzte, eine Praktikantin. Also da irgendwie gefühlt waren dann 5 Leute zwischen meinen Beinen gestanden und haben darauf geguckt, was da unten passiert. Da wurde ich auch nicht gefragt. Eine Praktikantin, die da dabei war. Und dann irgendwann kam die Hanna. Und dann war ja erstmal alles sozusagen gut, weil dann war mein Kind da, es war gesund. Und ja klar, dann kommt da noch die Plazenta, also die Nachgeburt und ich wurde auch genäht und alles. Aber für mich war dann erstmal natürlich dieser Hauptteil vorbei, auch wenn die Schmerzen dann nicht gleich vorbei sind natürlich und so. Aber ich hatte ja auch Angst um mein Kind während all dieser ganzen Prozedur und musste mich dann auch erstmal davon erholen. Und dann hast du ja auch gleich das Kind da, ne? Musst das versorgen. Und ich weiß, als ich dann irgendwann in mein Zimmer durfte mit der kleinen Hanna, war ich einerseits total angefüllt von Liebe und auch Adrenalin und diesem Stolz, dass ich das irgendwie geschafft hatte. Und andererseits war da ein ganz großer Teil von mir und diese Frage in meinem Kopf, also ein verzweifelter Teil, ein traumatisierter Teil, der diese Frage stellte, und wie soll ich das alles jemals verarbeiten, was ich in den letzten 24 bis 36 Stunden erlebt habe. Also es war wirklich wie auch so eine Ohnmacht gefühlt da. Und ich habe auch in dem Moment, wo sie gesagt hat, ich habe jetzt halt einfach keinen Bock mehr, da habe ich gefühlt innerlich irgendwie aufgegeben. Da habe ich irgendwie nur noch funktioniert, aber ich habe dann quasi, ich bin dissoziiert, ich habe mich abgeschaltet, ich habe meine Gefühle erstmal abgeschaltet. Deswegen wollte ich auch den Kopf nicht spüren, ich wollte gar nichts spüren. Und dann musst du ja gleich weitermachen, ne? Du hast dann das Kind da, du musst es stillen, du musst es wickeln, ständig kommt jemand rein und sagt dir, du musst dies und das und jenes tun und man ist komplett offen, also nach so einer Geburt ist ja wirklich, also du musst dir mal vorstellen, der Beckenboden, das ist ja unsere Wurzel, das heißt nicht umsonst Wurzelchakra, das ist alles offen. Die Milch wird langsam, ne, der Milchfluss wird langsam angeregt. Alles fließt und du bist auch unten tatsächlich und auch seelisch und körperlich wirklich komplett offen. Und man bräuchte da natürlich eine ganz andere Art von Unterstützung und Begleitung, die wir nicht bekommen. Vor allem nicht in den Kliniken. Also man muss sagen, natürlich gibt es die Geburtshäuser und so und das ist ganz wunderbar. Aber sobald ja irgendwas ist, kommen wir in der Regel ja auch in eine Klinik. Und wie man da, zumindest in meinem Fall, wie ich da begleitet wurde, das wünsche ich wirklich niemandem. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, die Geburten zu vergleichen, denn Leid und Trauma lässt sich nicht vergleichen. Ich habe mir danach dann oft gedacht, als ich mit anderen Frauen gesprochen habe, die mir dann von ihren Geburten erzählt haben, dann habe ich immer gesagt, ja, aber hat dir das nicht total wehgetan? Also ich fand meine Geburt, also die Geburt von Hannah, ich fand die so schrecklich. Und die haben dann, meistens haben sie gesagt, nö, also es war schon nicht so angenehm, aber es war auch okay. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, oh Gott, ich bin total wehleidig und wieso ist das nur für mich so schlimm gewesen? Irgendwas stimmt mit mir nicht. Und irgendwann habe ich dann kapiert, dass ich innerhalb meiner Geburt, also der Geburt meiner Tochter, eine Retraumatisierung erlebt habe. Denn das, was ich dort erlebt habe, ich bin bewegungsunfähig, ich habe Schmerzen, ich werde abgewertet, ich werde nicht wahrgenommen, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, ich werde nicht wertgeschätzt, ich werde übergangen, beziehungsweise werde ich auch ganz bewusst eingeschränkt. Ja, meinen Wünschen wird ganz bewusst nicht nachgegeben. Das kenne ich von meiner Kindheit. Und in meinem Nervensystem waren diese Erlebnisse gespeichert. Und mein Körper hat sich erinnert. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und ich habe eben nachgelesen, dass es in den USA Forschung darüber gibt, dass wenn Mütter, werdende Mütter, also ich finde ja immer, wir sind schon Mutter in dem Moment, wo wir schwanger sind. Ja. Aber hierzulande sind wir ja erst Mutter, wenn das Kind auf der Welt ist. Dass also Mütter, Schwangere, wenn die traumatische Erfahrungen in ihrer Kindheit, Teenager- oder auch Erwachsenenzeit hatten, dass da eine große Gefahr besteht, retraumatisiert zu werden während der Geburt, weil eben die Umstände so ähnlich sind häufig. Und als ich das gelesen habe, da wusste ich endlich, was mit mir los ist. Und das war super entlastend. Ich habe Gesprächstherapien gemacht, ich habe systemische Therapien gemacht, bereits lange vor der Geburt, vor meiner Schwangerschaft, um diese Familienthemen mir anzuschauen. Aber es gibt und gab ja überhaupt gar keine körperbasierte Begleitung dazu, so wie ich sie jetzt heute für Menschen anbiete. Nervensystemregulation, wo wir Kreisläufe zu Ende bringen, die eben nicht zu Ende gebracht werden konnten. Also ich konnte während dieser Geburt nicht fliehen, ich konnte nicht kämpfen, ich war erstarrt und irgendwann war ich im Shutdown. Und so geht es oder ging es dir vielleicht auch und so geht es sehr, sehr vielen Frauen. Das sind Kreisläufe des autonomen Nervensystems, die dann eben nicht zu Ende gebracht werden. Das heißt, Energie ist in unserem System mobilisiert, um zu kämpfen und fliehen zu können oder fliehen zu können. Und dann können wir das aber nicht. Und irgendwann merkt unser System, ich brauche diese Energie nicht mobilisieren, weil es passiert nichts. Und dann bringt es uns in den Shutdown. Und dazwischen haben wir noch so eine Erstarrung. Das ist so ein Zwischenmoment oder ein Zwischenmodus, kann man sagen, wo wir zwar Energie in uns mobilisiert haben, aber immobil sind. Wir können uns nicht bewegen. Wir sind erstarrt. Und das ist Trauma letztlich. Es ist eine natürliche Reaktion auf ein unnatürliches Erlebnis. Und diesen Satz, der stammt von Verena König, deren Arbeit und Podcast ich, obwohl ich sie nicht persönlich kenne, sehr empfehle, die im Bereich Traumatherapie tätig ist. Eine natürliche Reaktion meines Nervensystems, deines Nervensystems, unserer Körper auf ein unnatürliches Ereignis. Und das heißt, mit mir und mit dir ist alles in Ordnung. Wir funktionieren. Nur die Gesellschaft funktioniert nicht. Und gerade nicht, wenn es um Schwangerschaft und Geburt geht. Sehr, sehr häufig. Weil mir gesagt wurde, dass ich spätgebärend bin, habe ich mich nicht getraut, ins Geburtshaus zu gehen. Ja, mir wurde so Angst gemacht von den Ärzten, dass etwas passieren könnte bei der Geburt, in der Schwangerschaft schon, dass ich absolut mein Vertrauen in meinen Körper verloren hatte. Das heißt, was ist jetzt die Quintessenz von dem Ganzen? Ich möchte dir sagen, wenn du schwanger bist oder planst, ein Kind zu bekommen, kümmere dich auch davor schon darum, dass du weißt, welche Traumata du in deinem System hältst. Und idealerweise arbeite mit dem Körper. Ich begleite dich da natürlich auch sehr gerne. Arbeite mit dem Körper, um diese nicht vollendeten Kreisläufe deines autonomen Nervensystems und die darauf folgenden Reaktionen durch diese Dysregulation, erfolgten Reaktionen, um die wieder zu regulieren und geerdet in eine Geburt zu gehen, gerade wenn du in einer Klinik gebären musst. Das ist so die erste Quintessenz, die ich einfach mit dir teilen möchte, die ich für mich da einfach so rausgezogen habe. Und im nächsten Podcast soll es darum gehen, wie denn sich diese Erfahrung dieser traumatischen Geburt auf meine Beziehung ausgewirkt hat, auch auf die Verbindung zu meinem Körper, meiner Sinnlichkeit, meiner Sexualität und Weiblichkeit. Und dann wird es auch darum gehen, was man tun kann als Überlebende, als Betroffene, um zu heilen. Das heißt, für den Moment möchte ich es erstmal dabei belassen und ich lade dich ein, wenn du möchtest und es dir gut tut, mir von deinem Geburtserlebnis zu schreiben, gerne an meine E-Mail oder über Instagram, denn es ist ganz, ganz wichtig, dass wir darüber sprechen und uns mitteilen, um aufgefangen zu werden und begleitet zu sein in einer liebevollen und sicheren Atmosphäre. Und das kann auch ein Online-Space sein. Und wenn du dir da eine Begleitung wünschst und merkst, du hältst noch solche Dysregulationen in deinem System, traumatische Erfahrungen in deinem Körper fest, dann darfst du dich natürlich auch jederzeit total gerne an mich wenden. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und ja, schicke dir ganz viel Herzenswärme und Liebe daraus, wo auch immer du bist. Bis bald. Alles Liebe, Andrea. Ich danke dir fürs Zuhören. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freue ich mich über deine Unterstützung in Form einer positiven Bewertung und/oder durch Teilen und Weitersagen. Du möchtest mehr über mein Wirken erfahren oder hast Fragen zu Podcast-Themen? Besuche mich in meinem virtuellen Space unter www.andreakampermann.com. Ich freue mich sehr über deine Nachricht.